Labor für Entrepreneurship zu Gast Andreas Christoph Schmidt, Filmemacher. Und das Thema, über das wir uns unterhalten wollen, ist, was macht man, wenn eine neue Technologie kommt, wie Internet, auch ein bisschen neue Spielregeln. Sie sind ein anerkannter, sehr hoch ausgezeichneter Filmemacher mit einer ganzen Reihe von Preisen. Sie haben eine Reihe von bekannten Filmen gemacht. Mir ist am bekanntesten geworden das Was ist links?
Was war links?
Was war links? Was war links? Was ist links? Was war links? Und ich gehe mal so in die Diskussion. Sie sagen, für einen guten Dokumentarfilm braucht man Geld. Da müssen Fernsehanstalten anscheinend ein bisschen Geld herausrücken, sonst kann man das nicht wirklich gut vorbereiten und machen. Und jetzt kommt Internet und sowas wie YouTube und alles Mögliche. Und es gibt ein riesiges Angebot und alles ganz billig und schlecht.
Ja. Ja und nein. Also es gibt natürlich auf YouTube immer wieder mal Sachen, die einen umhauen, weil da einfach ein Geniestreich gelingt oder weil jemand ungeheure Energie übrig hat, die er da einsetzt und sich verwirklicht. Aber das ist, kann natürlich keine Industrie werden, die also Unterhaltung, Bildung, Information in regelmäßigen und auf hohem Standard produziert, in regelmäßiger Weise.
So, und jetzt ist die Situation, Sie haben das vorgeführt, wie man das macht. Den Fernsehanstalten sitzt aber das Geld allmählich etwas weniger locker, wenn es ihnen überhaupt je locker saß. Die bekommen zunehmend Konkurrenz aus dem Internet. Die Werbeeinnahmen brechen weg, das wissen wir alle. Man hat das Gefühl als Laie, dass die Sendungen immer schlechter werden, jedenfalls auf so manchen Kanälen, dass man sichtbar merkt, dass die sparen und nur noch so Quiz-Sendungen und Verkaufssendungen von schrecklicher Natur und Qualität da anbieten. Wie hält man die Qualität in diesem neuen Umfeld mit einer neuen Technologie, von der wir, glaube ich, beide wissen und annehmen müssen, dass sie in diesen Bereich noch viel stärker eindringt, als es jetzt schon getan hat?
Also man sollte vielleicht zwei Aspekte der Qualität unterscheiden. Das eine ist die auf der technischen Grundlage basierende Qualität. Die halten wir überhaupt nicht. Da gehen wir sozusagen über die Höhen- und Wellentäler der jeweiligen technischen Entwicklung. Die Tendenz ist leider generell eher abwärts, obwohl wir jetzt bald alle HD-TV haben werden und so weiter. Aber es ist ein schockierendes Erlebnis, wenn man sich viel mit Archivmaterial auseinandersetzt und sieht, in welcher Weise etwa in den 60er Jahren gearbeitet wurde.
Also auf Film. Wenn Sie das jetzt mit uns hier vergleichen, ist das ja ein schreckliches Beispiel.
Wir liefern hier ein typisches grauenhaftes Bild gerade ab im Vergleich zu dem, was damals gewesen wäre. Auch an, sagen wir mal, die Herausforderung, die es bedeutet, auf Zelluloid zu arbeiten und mit der damaligen Technik zu arbeiten, hat natürlich auch Leute herangeholt und hat natürlich eine Art von Auswahlprinzip geschaffen, das jenseits von Günstlingswirtschaft und Vetternwirtschaft funktionierte, weil man muss es schließlich können. Und da gab es also gerade, also der SFB in Berlin war berühmt für seine Kameraleute
zu Recht. Und diese Kameraleute von diesen französischen Filmen, so Ende der 60er Jahre.
Ja, die waren schon der Beginn des Endes.
Ja,
also ja, in gewisser Weise ja.
Also, ich war in einem Alter, da war das der Anfang, aber...
Na, das war der Anfang von etwas Neuem. Das ist so die neue Welle und Opas Kino ist tot und so. Dieses, in, was sozusagen mit Opas Kino oder in der Dokumentarebene, um das, das ist zwar nicht ganz angenehm, das so zu sagen, aber was so von den PK-Kameraleuten aus dem Zweiten Weltkrieg über war, die hatten also eine unglaubliche technische Fertigkeit, die sie dann in die neue Gesellschaft mit hinübernahmen und in den neuen Beruf mit einbrachten und an junge Leute weitergaben. Und das waren, also ich habe ja noch das Vergnügen gehabt, mit solchen Leuten arbeiten zu dürfen. Das war schon toll und das sind aber Fertigkeiten, die die heutige Technik gar nicht mehr verlangt.
Das also, klingt so ein bisschen so, als war früher alles gut und heute wird es immer schlechter.
Genau, das würde ich, da, gut, dass Sie mich daran erinnern. Es gibt die andere Seite.
Ja.
Die andere Seite bedeutet, dass wir natürlich, klassisch war das doch mal so, wir hatten mal ein Fernsehprogramm, dann hatten wir zwei, dann hatten wir drei. Die waren nur öffentlich-rechtlich. Und da konnten Sie es erleben, dass auf einem der zwei Kanäle Theodor W. Adorno eine Dreiviertelstunde lang Dinge sagte, die keiner verstand, aber die wurden trotzdem gesendet. und auch gesehen, und es gab ja keine Auswahl.
Das großartig heißt, ist das, aber ich glaube, deswegen sind auch die Privaten entstanden.
Ja, ich will gerade sagen, das ist eben nicht großartig, sondern es ist bedauerlich gewesen, dadurch, dass die Privaten entstanden sind, dadurch, dass eine technische Entwicklung stattgefunden hat, dadurch, dass mehr Leute Zugang und Interesse hatten, haben sich durchaus auch Dinge entwickelt, die man als einen Fortschritt in der Entwicklung betrachten kann. Wir erzählen heute viel besser, was das rein Erzählerische angeht. Da haben wir eine ganze Menge dazugelernt. Da gibt es eine Entwicklung, auf die man durchaus stolz sein kann. Jetzt wäre das wundervoll, wenn man das beides miteinander kombinieren könnte. Die Kameratechnik aus damaliger Zeit und das Erzählen von heute. Gibt es, ich komme gerade von so einem Fossilienprojekt, es gibt noch eine, im deutschen Fernsehen gibt es noch eine Reihe, die, da wird auf 35 mm gedreht, das ist die Reihe Schätze der Welt für den Südwestrundfunk, verkauft sich wie Schnittbrot in alle Welt, das Ergebnis, das sind jeweils 15 Minuten lange Filme, übrigens über UNESCO, Weltkulturerbestätten, und ich habe gerade das Vergnügen gehabt, da mit einem, übrigens aber auch älteren, wunderbaren Kameramann in Assisi zu drehen, das ist schon
schön. Assisi in Italien.
Assisi in Italien. Von Assisi.
Ja. So, aber wir wollten uns ja darüber unterhalten, was kann man denn tun, wie kann man sich da selber drin bewegen in so einer Situation. Sie kommen mehr aus der Vergangenheit und bedauern das ein Stück. Ich finde es großartig, dass wir heute Mittel zur Verfügung haben, die ich selber erschwingen kann und dadurch etwas machen kann, wovon ich früher nicht mal hätte träumen können, dass wir solche Videoaufnahmen machen. Schlechte Qualität, eingeräumt, völlig, aber immerhin ein Mittel zur Verfügung, das es früher für uns gar nicht gab.
Ich finde es auch großartig. Mich gibt es ja auch als Unternehmer in dem Sinne nicht. Ich wäre ein freischaffender Autor oder vielleicht hätte mich irgendwann jemand mal angestellt. Und die Produktionen würden immer bei den Sendern liegen. Das ist nicht mehr so. Also seitdem in den Ende der 80er Jahre McKinsey einmal durch die ARD-Anstalten gerauscht ist und überall das laut ausgesprochen hat, was jeder sich schon denken konnte, ihr seid zu teuer, haben sich viele Autoren selbstständig gemacht. Ich auch, zusammen mit meiner Frau, meiner jetzigen Frau, auf den Rat des damaligen SFB-Chefredakteurs hin. Also sagte, ja, das ist die Zukunft. Outsourcing oder so ähnlich heißt es. Outsourcing. Das ist aber dann so, da hat es...
Da waren Sie outgesourced.
Da habe ich mich dann outgesourced.
Oder
also ich
war
ja nicht angestellt, insofern oder, ja, war da kein Verlust. Aber ich habe gesagt, na gut, das machen wir mal. Wir gründen diese Firma. Erstens, das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn damals nicht schon eine Technik bereitgestanden hätte, die nur noch einen Bruchteil von dem kostete, was die 35 mm Technik kostet. Das kann man also nicht, die Geräte kann man nicht erwerben, die man dazu braucht, damit kann man sich gar nicht selbstständig machen. Wir waren sozusagen auf halber Höhe ungefähr. Heute muss man sich jetzt gar nicht mehr selbstständig machen. Wir sind alle selbstständige Filmemacher. Hier, Sie, alle, die in die Ferien fahren, jeder, der ein Handy hat, alle machen Filme. Das hat seine tolle Seite, keine Frage. Es hat aber auch seine schlechte.
Nun könnte man ja sagen, klar, es gibt so ein erweitertes Angebot, jetzt sind Filter wichtig oder es ist wichtig zu erkennen, was ist gute Qualität und schlechte, das haben wir überall. Was ist daran so schwierig in diesem Bereich? Also wenn ich ins Fernsehen gucke, auch ins altehrwürdige öffentliche Fernsehen, bin ich nicht so völlig überzeugt von der Qualität.
Nee, aber Sie, wissen Sie, das ist so, wenn man erwartet schon längst vom Fernsehen keine hohe Qualität mehr. Auf kaum einem Gebiet. Und dann ist es so, wenn jetzt etwas kommt, was da aus dem Rahmen schlägt, dann erkennt man es gar nicht. Man merkt das nur, also das ist mir selber öfter so gegangen. Deswegen weiß ich das aus eigener Erfahrung. Man ist manchmal so ein bisschen irritiert. Ich habe mal einen Film gesehen, als Junge noch, mit Maria Schell. Und ich dachte, der war irgendwie komisch, der Film. Wochen später, als ich ihn immer noch nicht vergessen hatte, Da dachte ich mir, der muss aber doch ziemlich gut gewesen sein. Also in der Regel aber geht das in dem allgemeinen Rauschen unter. Das ist das größte Problem. Es gibt keinen, innerhalb des Öffentlich-Rechtlichen wäre das längst nötig, eine Nische, wie es früher mal das dritte Programm war. Früher hieß es ja mal, das dritte Programm ist sozusagen Programm für Leute mit höherem
intellektuelle
Erwartung. Das ist ja völlig aufgelöst und dafür gibt es keine Nische. Sie werden also, wenn Sie den Fernseher anmachen, dann werden Sie sagen, ich versuche es auf Arte, ich versuche es mit Dreisat so Das sind so die Ecken, in die man sich zurückzieht.
Jetzt versuchen wir mal, daraus was zu machen. Also Sie sagen, das Alte war zumindest in einzelnen Aspekten hohe Qualität. Da würde ich ja gerne was vorüberziehen. Ich finde natürlich auch schön, dass wir heute diese Möglichkeiten haben, wie wir sie hier Buchhack vorführen. Kann man nicht was machen, was das beides miteinander verbindet? Ich höre bei Ihnen immer heraus, so mit dem Neuen können Sie so richtig nichts anfangen. Sie sagen, klar, ist jeder Filmer, irgendwo ist das auch schön, aber es reißt Sie nicht vom Stuhl. Könnte man aus dieser modernen Situation nicht mehr machen?
Ja, ja. Also ich meine, es ist so, ich kann mit einer ganz kleinen Kamera was machen, wenn ich die Möglichkeit habe, eine etwas bessere zu nehmen, dann nehme ich die, wenn sie da ist. Aber ich werde jetzt nicht sagen, es muss mit der kleinen alles gehen. Das geht eben einfach nicht. Ich glaube aber, es könnte, das ist ein reiner Traum, aber es könnte mal eine Entwicklung geben, wie wir die auf fast allen anderen Gebieten, zum Beispiel Lebensmitteln, gerade erleben.
Die werden immer schlechter.
Also, nicht nur. Die werden ja auch wieder besser. Es gibt ja den großen Strom und den kleinen Gegenstrom.
Ja.
Und der kleine Strom würde uns ja völlig reichen. Also ich weiß nicht, ich rede ja immer gerne vom Tuffi-Joghurt. Habe ich Ihnen das schon mal versucht?
Nein.
Also als ich klein war, da gab es Joghurt in so dicken Gläsern.
Ja, die waren wundervoll.
Ja, ich fand die grauenhaft. Damit war ich noch zu klein. Weil ich zu klein war. Die waren wundervoll, ich weiß das. Mein Vater hatte immer gegessen, die waren wundervoll. Irgendwann kam der Tuffi-Joghurt ins Ruhrgebiet, der kam aus Wuppertal, das war so Joghurt mit Kirschgeschmack. Das war der letzte Mist, aber der hatte ruckzuck den guten Joghurt beseitigt aus den Gläsern. Der gut, der schwere, in den schweren, wissen Sie, wie eine 35mm Kamera. In Gläsern, die muss man hintragen, die muss man wieder zurücktragen und all so ein Quatsch. Nein, ein Plastikbecherchen aufmachen, es ist schon süß, umrühren, essen. Wunderbar, alle waren begeistert. Es dauerte eine Weile, bis man merkte, nee, das ist eigentlich Mist, das ist halt der Effekt. Das dauert sehr lange, bis man merkt, man kennt den Geschmack von Joghurt gar nicht mehr. Und dann versucht man schrittweise den Joghurt wieder zu entdecken. Ja. Meiner Meinung nach ist es nicht gelungen. Also, aber die Tendenz.
Manchmal so in Griechenland auf dem Dorf gibt es manchmal einen Joghurt, weil der Wahnsinn.
Das ja, genau ein bisschen so. Anders ist der. Ne?
Ja, aber so ein bisschen, also so aus den 50er Jahren. Ja.
Aber jedenfalls, es gibt, sagen wir, das Bemühen, dahin zurückzukommen. Ja, ja. Und ich denke, vielleicht kann das. Vielleicht haben wir das auf unserem Gebiet auch einmal. Also, dass wenn wir sozusagen. Wenn alle sagen, was Sie gerade gesagt haben, ich mache den Fernseher an und kurz ab, oder das Gleiche auch im Internet, dann letztendlich spielt es ja keine Rolle. Der Kampf ums Internet ist ja voll im Gange. Also die Öffentlich-Rechtlichen versuchen sich da so zu platzieren, das wird ihnen nicht gelingen, aber sie versuchen es zumindest, sich so zu platzieren, dass sie auch da die Zügel in der Hand halten. Wenn das alles einmal dahin gekommen ist und man sagt, es gab doch mal was ganz anderes, dann will ich nur hoffen, dass die Techniken, die man dazu braucht, also die erzählerischen Techniken etwa, dass die dann nicht so verkommen sind, dass man sie nicht wieder beleben kann.
Was ist denn jetzt eigentlich Qualität? Also ich spreche da so als Laie an dem Fernsehfilm. Ich meine die Aufnahmetechnik, ja klar, wenn die perfekt ist, ist das schön. Aber mir gefallen manchmal auch Filme, wo die Aufnahmetechnik überhaupt nicht perfekt ist, aber wo die Inhalte spannend sind. Und man hat ja oft so das Gefühl, dass die eigentlich spannenden Inhalte dort sind, wo noch nicht so alles geleckt und gelackt ist und man so noch ein bisschen mehr improvisiert. Auch an der Universität und auch bei den Firmen. Die guten Sachen entstehen nicht in den altehrwürdigen Firmen, sondern meist in Garagen oder von irgendwelchen Spinnern, die auch am Anfang überhaupt nicht richtig wahrgenommen werden. Also ich denke nicht, dass nur diese äußerliche Perfektion, behaupte ich mal, eine Rolle spielt. Wie sieht es denn mit den Inhalten aus?
Ist es nicht so, dass jetzt ein Pianisten auch sagen würden? Sie sagen, wissen Sie, ich finde es toll, dass Sie so toll Klavier spielen auf Ihrem Bechsteinflügel, aber manchmal gefällt mir das viel besser, wenn der Leo nebenan auf seiner alten Schrummelkommode irgendwas.
Da gibt es einen wundervollen Spruch von dem Alexander Puschkin, den ich oft zitiere, der heißt: Wie still wäre es im Wald, wenn nur die begabtesten Vögel singen? Das ist ein sehr demokratisches Argument von dem Puschkin.
Ja, ja.
Nicht nur die Elite, sondern die anderen dürfen auch mitsingen. Das ist ja genau das Internet. Die anderen singen auch mit ihren Blogs und ihren YouTubes. Das wollen sie nicht oder die anderen wollen das auch nicht. Aber die singen einfach mit. Die werden sie auch nicht mehr los. Die werden eher noch zahlreicher, die da mitsingen,
ja,
in aller Qualität, von begabt und
unbegabt. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist nur so, wenn man irgendwann sagt, ja, also die Begabten, die können eigentlich das Singen lassen.
Das sage ich nicht.
Aber es geht ja nicht nur um Begabung. Also Begabung gibt es auch, also als eine begabten Suchmaschine funktioniert YouTube ja großartig. Weil das ist ja das Tolle, dass man immer sieht, da hat jemand nicht perfekt gearbeitet, sondern da glänzt plötzlich ein Genie auf für die 5 Minuten, die das dann mal dauert. Das gibt es immer wieder. Man muss ungeheuer viel Zeit investieren, wenn man die Sachen suchen möchte, aber es ist auch schön, wenn man dann was findet. Nein, das ist ja alles toll. Was ich befürchte und das Internet hat bislang auf unserem Sektor längere Erzählungen. Also ob sie dokumentarisch ist oder fiktiv.
Immer diese 3 Minuten Clips oder so,
ja. Ja, also ich habe gerade jetzt beim Scheitern jemanden beobachtet, der also versucht hat, einen Krimi zu machen in Folgen in Deutschland. Im Internet mit wenig Worten, damit er sich auch international irgendwie ansehen lassen kann. Und das ist gescheitert, die Besucher kommen nicht. Und das kann ich alles gut verstehen. Ich bin selber auch nicht bis zum Schluss dabei geblieben, obwohl es nicht schlecht war. Aber es war eben einfach nicht gut genug. Und das nicht gut genug bedeutet zum Beispiel, dass die Schauspielerin, die da die Hauptrolle spielte, eben einfach keine wirklich gute Schauspielerin war. Es gibt wunderbare Schauspieler, aber ich muss denen was bezahlen, wenn die diesen Job machen sollen. Es sei denn, ich wäre mit ihnen verwandt oder gut befreundet. Und es geht so weiter bei all den Leuten, die da arbeiten. Die Technik ist dann letzten Endes nicht das Entscheidende, sondern der Hauptgrund ist der, dass wenn man wirklich gute Leute haben will, dann müssen die davon leben können. Und auf dem Niveau sind wir im Moment. Auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Dass das
alles so gedrückt wird.
Ich habe sehr viele Kollegen, die einfach davon nicht mehr, von ihrer Arbeit nicht mehr leben können. Uns geht es anders. Wir haben es gut. Aber das ist schwierig. So, und da haben sie diese schwierige Situation. Wären die mit ihrem Serienkrimi richtig top, dann könnten die weltberühmt damit werden. Weil sie so früh mit einem Serienkrimi im Internet sind. Aber sie haben nicht die Mittel, um richtig so top zu sein, dass sich das herumspricht und alle sagen, Mensch, habt ihr da mal gehört, da in Deutschland irgendwo, da macht da irgendjemand einen dollen Krimi, den man sich in Folgen abrufen kann, kostet nichts. Ja, wie soll das gehen? Es muss was kosten da sitzt man einfach immer in der Klemme.
Aber heißt die Position, wir brauchen Geld, wir brauchen ein solides, gutes Budget, und ohne das geht es einfach nicht. Internettechnik hin oder her, zwar alles preiswerter, aber da können wir nichts gewinnen. Wir wollen die alte Qualität und möglichst auch viel von der alten Technik erhalten. Ist das wirklich die einzige Position?
Nee.
Das höre ich ein bisschen so heraus.
Ja, weiß ich nicht, ob Sie das richtig hören. Also ich möchte die alte Qualität voll erhalten, das ist wahr. Die Technik ist mir vollkommen egal. Sofern sie in die Qualität hineinspielt, ist sie wichtig. Also, aber an dem Tag, wo der wirkliche Tuffi-Joghurt erfunden wird, also wo man wirklich sagt, hier, das ist jetzt eine Kamera und die kannst du mit all deinen 35mm Schrott messen, ja. Da wird kein Mensch, auch die Technikfanatiker werden nicht sagen, nein, wir wollen bei dem Alten bleiben. Das gibt es überhaupt gar nicht. Zu diesem Beruf erzählen mit Bildern und Ton gehört das ja, dass man sich dauernd von seiner Technik wieder verabschiedet. Es ist immer so, dass einem die Leute Maschinen anbieten, die vor einem halben Jahr unbezahlbar waren und die jetzt gar nichts mehr kosten, weil es hat sich irgendein Knöpfchen geändert und es ist irgendwie kleiner und einfacher und billiger und anders geworden. Damit lebt man, daran hält sich auch, glaube ich, kein Mensch wirklich fest, sondern das Entscheidende ist natürlich, dass man versuchen muss, Dinge, also eigentlich geht es um die Inhalte.
Ja, aber dann müssten Sie doch eigentlich, ich bin Ökonom, müssten Sie doch eigentlich begeistert sein und sagen, meine hohen Qualitätsstandards kann ich heute mit viel einfacheren Mitteln herstellen. Die ganze Technologie ist preiswerter geworden, Internet ist fast kostenlos, der Zugang. Vor allem hänge ich nicht mehr an solchen merkwürdigen Fernsehanstalten und ihren Leuten, die da Sagen haben. Eigentlich habe ich jetzt die Chance, meine gute Qualität im Internet der ganzen Welt auszubreiten und hänge nicht mehr an diesen, Fernsehprogrammdirektoren oder so.
Ja.
Das ist doch eigentlich ideal.
Fantastisch, sollte man meinen.
Ja. Ja.
Es ist eigentlich fantastisch, vor allen Dingen bei dem Stichwort Programmdirektoren oder Fernsehdirektoren. Das wäre schon ein Segen, wenn man die mal endlich los wäre. Aber man sieht sozusagen den Horizont, aber das ist so ein Horizont, der vor allem zurückweicht, seltsamerweise. Also Sie wissen ja, dass ich schon lange darüber nachdenke, wie komme ich an diesen Punkt? Und man kommt nicht an den Punkt, wo man wirklich, also ich habe im Moment den Eindruck, habe auch im Moment so eine negative Phase ein bisschen, man kommt nicht an den Punkt, wo man sagt, ich kann wirklich einen Film machen über eine Sache, die nicht ganz einfach ist, die aber so erzählt wird, dass sie voll funktioniert, dass ich keine allzu großen Kompromisse zumindest machen muss, wie soll ich das sagen? Also wenn wir zum Beispiel einen Krimi drehen würden, dann können wir nicht mit solchen Schatten arbeiten. Da müssen wir uns ein bisschen mehr einfallen lassen. Und das bedeutet nicht, ich muss jetzt da irgendwelche Ultralampen haben. Aber ich muss jemanden haben, der damit umgehen kann, der das machen kann und das richtig einsetzt. Und das ist eben...
Woran fehlt es genau?
Also letzten Endes fehlt es an Geld. Also es fehlt leider an Geld, weil... Da ist man so, wie sagen wir, ein Bio-Metzger wäre vor 30 Jahren. Da sagen die Leute auch, was soll denn das? Da hat man eine ganz kleine Klientel nur. Die reicht nicht. Die reicht für so ein Gewerbe wie das Fernsehen und das Erzählen im Fernsehen, reicht das nicht. Wir sind ja darauf angewiesen, immer viele Abnehmer zu haben.
Aber da ist ja das Internet genau das richtige Tool dafür. Jetzt bleibe ich mal bei Ihrem Beispiel mit dem Kriminalfilm. Ich gehe mal davon aus, Sie hätten das Zeug, so etwas zu machen. Es ist heute sehr viel preiswerter, den herzustellen als früher, weil die Technologie, weil die Fernsehanstalt, Internet, so. Also müsste man eigentlich ein gutes Produkt Ihrer Qualitätsstufe sehr viel preiswerter herstellen können, plus hat plötzlich den weltweiten Kanal, den man ja vorher nicht hatte, Internet, und könnte eigentlich für einen sehr kleinen Betrag oder ohne Betrag kostenlos, wenn alle auf der Website sind, muss man das eben mit einem anderen Ertragsmodell machen, mit Werbung oder irgendetwas. So, das ist doch eigentlich ein tolles Geschäftskonzept.
Eigentlich ja.
Verstehe ich nicht, woran es ist. Sie sagen an Kapital. Wenn das so ist, dass wir einen guten Film machen können, viel preiswerter wie früher, und haben die ganze Welt, als wenn wir ihn auf Englisch machen, zur Verfügung mit einem sehr preiswerten Verteilungsinstrument, Vertriebssystem, nämlich Internet, dann ist doch alles auf unserer Seite.
Ja, eigentlich ja. Ich glaube auch, dass es dahin gehen wird. Nur werden wir mit unseren Randprogrammen, die wir machen, wir werden uns dort nicht, jedenfalls nicht in vorderster Linie durchsetzen. Das glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Dazu sind wir viel zu arm und viel zu klein. Leo Kirch in seinen besten Zeiten hätte durchaus sagen können, das lasse ich doch jetzt nicht vorbeigehen. Natürlich wäre ich der, würde ich das auch machen. Ich würde sagen, natürlich, wir produzieren.
Sie sagen, es ist eine Frage von Geld. Die Kapitalkräftigen setzen sich durch.
Es sind zwar nur noch wenige Geräte, die man braucht, aber es sind doch noch, man hängt doch von zu vielen Dingen ab. Also ein Schriftsteller kann schreiben, er kann auf Papier schreiben und braucht seinen Stift und ihm entsteht seine Welt. Ein Filmemacher kann es nicht.
Also im ganzen Entrepreneurship gilt, dass heute Kapital nicht mehr so entscheidend ist.
Ist ja auch richtig. Es ist ja auch nicht mehr so entscheidend. Also wenn man sehen Sie sich den Beginn des Fernsehens an, da war das überall Staatsfernsehen, ob in Deutschland oder in England. Im Fernsehen konnte Josef Goebbels sich ausdenken, sonst konnte kein Mensch sowas. Auch es wäre völlig undenkbar gewesen, diesen gigantischen Apparat hochzuziehen. Das sah später schon ganz anders aus. Und seit einigen Jahren gibt es privates Fernsehen. Und die Entwicklung wird vielleicht tatsächlich dahin gehen, dass man irgendwann sagt, ja, das bisschen, was ich brauche, das kann ich mir wirklich leisten. Aber auch dann noch, wenn Sie davon leben wollen, wenn Sie das zum Beruf machen wollen, dann sehe ich einfach nicht, wo da genau der Gewinn herkommt. Also ich glaube, ich wäre da sehr, also ich bin da so vorsichtig, nicht, weil ich einfach Sorge habe, dass man da nachwachsenden Generationen zu viel verspricht. Es gibt so viele Medienstudenten. Medien, was weiß ich nicht alles. Medien, Medien, Medien. Die Leute werden in die Medien gejagt. Und ich frage mich immer, was werdet ihr da nur alles machen? Medienproletariat. Da wäre ich sehr vorsichtig. Das ist das eine. Das andere ist eben, ich denke, man muss schon aufpassen, dass man nicht bei so einer Entwicklung, die in vieler Hinsicht sehr zu begrüßen ist, Dinge aus dem Auge verliert, die wichtig sind. Alte, handwerkliche Techniken, die auf anderen Gebieten geschützt werden, wiedergewonnen werden. Das ist den Leuten doch nicht klar, was das bedeutet eigentlich, was sich im 20. Jahrhundert hier an Erzähltechnik entwickelt hat. Also nur mal als Beispiel. Es gibt nur ein Jahrhundert, das sich selbst auf Zelluloid verewigt hat. Das ist vorbei. Das war das 20. Die Fotografie beginnt mit dem Krimkrieg, ja, oder dem amerikanischen Bürgerkrieg ungefähr und endet vielleicht als Zelluloid-Fotografie, hat sie immer noch nicht geendet, aber sie klingt aus. Das heißt, der Krimkrieg und der amerikanische Bürgerkrieg ist Vorspiel. Was wir jetzt erleben, ist der Ausklang. Das 20. Jahrhundert hat diese Kunstform entwickelt und sich selbst in dieser Kunstform bewahrt. Das ist eigentlich ungeheuerlich. Und wie gehen wir damit um? Wir sagen, yippie, weg mit dem Scheiß. Das ist falsch. Das halte ich für völlig falsch. Und übrigens, also das sage ich auch darum, weil so viel verkommt von dem Zeug. Kennen Sie die Geschichte von Leo Kirch und Helmut Kohl? Leo Kirch wollte Helmut Kohl seinen Lieblingsfilm zum Geburtstag schenken, in der Kopie, und zwar der Theodor im Fußballtor von 1950. Können Sie sich daran erinnern?
Nein.
War ein Riesenerfolg mit Theo Ling und Hans Moser.
Ja.
Kennst du den noch?
Nee.
Das war ein Riesenerfolg, gab es auch als Schlager, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Kennt doch jeder.
Ja. Ja.
Leo Kirch, der alles kann,
ja,
konnte den Film nicht mehr auftreiben. Warum nicht? Es gibt ihn nicht mehr. Es gibt nicht eine einzige Kopie dieses Films. Nun kann das sein, dass das nicht der größte Verlust ist, der Theodor im Fußballtor. Aber es sind andere Filme verloren gegangen, welche, die wir gar nicht kennen.
Ja.
Übrigens, da fängt auch die UNESCO, die manchmal gar nicht, finde ich, manchmal gar nicht so falsch, den Verein. Da fangen sie gerade auch an, ein Auge auf diese Sache zu werfen. Das alles, was mit dieser Kunstform verbunden ist, ist mit, meine ich, auch einer Sicht der Welt verbunden, die, von der man sich... Wenn es soweit ist, verabschiedet man sich davon. Die Entwicklung geht weiter. Aber wenn man da allzu sehr Hurra ruft, dann fühle ich mich immer an Majakowski erinnert, der gesagt hat, wir schmeißen alles über Bord. Das ist doch Quatsch gewesen. Majakowski schmeißt alles über Bord. Wer interessiert sich heute noch für Majakowski? Aber Sie haben gerade Puschkin zitiert. Den wollte der über Bord schmeißen.
Der ist hochmodern. Die Weisheit der vielen. Ich habe hier ein Buch stehen. Das ist die Weisheit der vielen. Ein eigenes Element ist, eine eigene Qualität ist. Das ist ein Plädoyer für YouTube und solche Veranstaltungen. Ich glaube, jetzt lassen wir es einfach mal dabei stehen. Ich glaube, wir haben eine Menge aufgeworfen für die Diskussion. Erstmal vielen Dank für die sehr engagierte und authentische Haltung, die Sie da einnehmen. Und wir setzen mal irgendwann fort und überlegen, ob wir nicht doch irgendwas finden, wo wir diese modernen Sachen auch nutzen können. Das wäre so mein Anliegen.
Meins auch?
Ja.
Nichts lieber als das, ja.
Dann setzen wir die Diskussion fort. Aber hier brechen wir erstmal ab. Vielen Dank.
Okay.